Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Danke, liebe Lobpreisband. Mir kam jetzt zum ersten Mal irgendwie so der Gedanke beim Singen, dass ich es eigentlich ganz schön finde, dass es für uns Christen eigentlich so dazugehört, vor der Predigt so ganz viele kleine Predigten zu haben, wo wir alle selbst aktiv werden, wo wir selbst am Singen sind. Und selbst wenn du vielleicht nicht mitgesungen hast, dass wir uns einfach eins machen mit dem, was hier vorne gesprochen wird. Weil das manchmal vielleicht der Vorteil ist, den man als Lobpreiser hat. Da werden alle aktiv, da singen alle mit. Und beim Predigen weiß man immer nie so ganz, wo schalten die Leute vielleicht ab, wo hören sie einem noch zu. Aber deswegen finde ich das so toll, dass wir einfach alles zusammen haben. Und ich bin auch einfach überzeugt, dass das, was für euch wichtig ist, was für dich wichtig ist, dass das hängen bleiben wird. Und genau. Bevor ich jetzt loslege mit dem Thema, was ihr schon hinter mir sehen könnt, ein paar kleine Fakten zu mir, auch wenn die gar nicht so wichtig sein sollen, sondern weil das, was ich mitgebracht habe, ja das Wichtige sein soll, was heute Thema ist. Aber manchmal hilft es uns einfach, ja Person ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich habe jetzt den Nachteil, ich kenne euch alle nicht ganz so gut. Das wird vielleicht auch ein bisschen nervöser, wie wenn ich sonst wo predige. Ich war schon einmal hier. Vor einem Dreivierteljahr durfte ich hier einen Bibelpunkt halten. Das heißt, es ist jetzt das zweite Mal, aber eine Premiere für mich als Predigt. Und bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Ich bin seit 3,5 Jahren glücklich verheiratet, meine Frau ist auch hier, das heißt, sie unterstützt das Ganze auch, was ich mache, das finde ich sehr, sehr toll. Und genau, was ein bisschen ineinander spielt, sie studiert zu Hause seit jetzt knapp 3 Jahren und macht dann Fernstudium und ich arbeite auch zu Hause, das heißt, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen und deswegen habe ich das mit dem Glücklich auch gerade gesagt, weil wenn wir das den Leuten erzählen, kommt ganz oft die Rückfrage, boah, den ganzen Tag zusammen aufeinander sitzen, das könnte ich gar nicht. Und wir finden so toll, dass es für uns sehr gut klappt und wir das total genießen dürfen. Und ich parallel neben meinem Homeoffice-Job, den ich mache, also da bin ich im IT-Sektor tätig, auch noch nebenberuflich Theologie studieren darf. Das ist auch der Grund, warum ich unter anderem heute hier auf der Bühne stehe, weil das einfach ein Ding ist, wo Gott mich dazu berufen hat. Und das hat auch noch ein bisschen was mit meiner persönlichen Berufung zu tun, in die ich euch auch später noch mit hineinnehmen möchte. Und der dritte Punkt, wo ich auch mit euch als Gemeinde im Hintergrund ziemlich verbunden bin, ist das Hoffnungsfestival. Da darf ich als KL4, als Vertreter der KL4, von der ich eben komme, einer der 5 Träger sein, der das ganze Festival wirklich aktiv jetzt schon seit über einem Jahr vorantreibt. Und da bin ich selbst vor kurzem, als ich mal wieder meine alten Fotos durchgegangen bin, über ein Bild gestolpert und da ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie lange das jetzt schon im Hintergrund am Laufen ist, wo ich einfach wirklich dankbar bin über das, was schon gegangen ist. Natürlich hat man so ein bisschen Bammel, wenn man jetzt auch sieht, noch 3 Monate sind es nur noch und dann ist das ganze Festival auch schon da. Aber da bin ich wirklich sehr dankbar und bin auch wirklich glücklich darüber, das mit euch als Gemeinde vorantreiben zu dürfen. Und deswegen freue ich mich auch wirklich, hier zu sein. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mal zu schauen, was war denn letzten Sonntag Thema, weil ich schon für mich so ein bisschen ein paar Gedanken hatte, in welche Richtung ich gehen will, was mir einfach wichtig geworden ist. Musste dann fast schmunzeln, als ich dann so das Gefühl hatte, so ein paar Grundgedanken waren schon da, wo ich dann aber auch wieder dankbar war zu sehen, hey Gott, schreibt manchmal auch durch Predigten von Leuten, die sich persönlich gar nicht kennen, einfach so gemeinsame Geschichte oder auch einfach gemeinsame Gedanken, die dann auch in einer Gemeinde wachsen dürfen. Für all diejenigen, die nicht da waren, das Thema war Metamorphose. Und da ging es für mich persönlich, ist ja auch wieder das, was bei mir hängen geblieben ist und was mir wichtig war, einfach darum, sich in seinem Alltag, wirklich in den kleinen Dingen, bei der Arbeit, in seiner Ehe, in seinen Freundschaften durch Jesus verändern zu lassen und vor allem Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das finden wir auch in der Bibel, dass das so eine Kernberufung von uns Christen ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und da kann ich mich nur eins mitmachen, kann dazu sagen, Amen, so soll es sein und so soll es werden. In meiner Predigt möchte ich heute darauf ein bisschen aufbauen, aber möchte auch einen anderen Blickwinkel aus der Sicht Gottes auf deinem Leben für dich persönlich heute ermöglichen. Da habe ich uns ein paar Fragen mitgebracht, so zum Einstieg, damit wir alle ein bisschen wach werden. Warum bist du heute hier in Villingen-Schwenning? Es gibt viele Städte hier in der Gegend. Vielleicht wohnst du hier, aber vielleicht kommst du auch von weiter weg extra her für diesen Gottesdienst. Das zweite wäre eben, warum bist du heute Morgen hier in einer Kirche? Bist du da irgendwie christlich sozialisiert aufgewachsen? Bist du heute zum ersten Mal hier? Warum bist du heute Morgen in der Gnadenkirche? Wo arbeitest du? Jetzt habe ich bestimmt noch ein paar Personen hier, die mehr oder weniger sich nicht ganz gesehen fühlen in einer dieser Fragen. Dann setz da auch noch gerne eine Frage für dich ein, die gerade persönlich auf deinen Lebensumstand zutrifft. Es macht einen Unterschied, ob und wie wir diese Fragen beantworten. Und manchmal merkt man auch einfach, dass man vieles in seinem Leben vielleicht gar nicht mehr, nicht unbedingt hinterfragt, aber sich gar nicht mehr die Fragen stellt, warum man die Dinge tut, die man eigentlich tut. Ich will jetzt gar nicht mich auf die Seite stellen, aber man merkt ja auch diese ganze Coaching-Szene, so diese ganze Lebensberatungsszene, die wird ja auch immer größer und größer. Wenn man mal in Buchhandlung geht, da sieht man, da sind einfach Wände voll von Büchern, die einem eigentlich neue Motivation fürs Leben geben wollen. Warum erreichst du deine Ziele nicht? Das ist ja wirklich so ein Millionen-Dollar-Geschäft und da merkt man erstmal, dass es wirklich vielen Menschen wichtig ist, irgendwie Ziele zu erreichen, aber viele Menschen auch das Gefühl haben, irgendwie sich zu verlieren in all dem, was im Leben passiert. Wir als Christen haben da vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Zumindest würde ich mir das wünschen, dass wir da einfach auch Gott mit hineinnehmen in unsere Lebensziele, in unsere Wünsche und Erwartungen. Und da habe ich mich auch ganz persönlich gefragt, das, was ich in meinem Leben tue, das, was wir als Kinder Gottes tun, folgen wir da dem Herzschlag unseres himmlischen Vaters oder laufen wir vielleicht doch unseren eigenen Wünschen, Erwartungen und Zielen hinterher und suche ich das, was mir passt, das, was mir was zurückgibt, wo ich was rausziehe. So stimmt es überein. Und so als Kerngedanke, der über der gesamten Predigt steht, habe ich einen Vers aus Jesaja mitgebracht, den ich euch einmal kurz vorlese. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich kann den Vers immer so auf zwei Arten lesen. So die eine Art ist, dass ich mich danach sehr klein fühle und so wirklich das Gefühl habe, oh Mann, ich bin wirklich im Vergleich zu Gott, was er alles denkt, wer bin ich schon und was bin ich schon mit meinen Gedanken und mit dem, was ich so in meinem Leben vorhab. Aber andererseits ermutigt es mich auch immer wieder zu sagen, eigentlich zu Gott zu kommen und ihm die Dinge, die mir wichtig sind, hinzulegen. All die Gedanken, wo ich so das Gefühl habe, ich laufe da gegen eine Wand und weiß nicht mehr weiter, dass ich weiß, hey, es gibt jemanden, der sieht noch viel mehr wie ich, der weiß noch viel mehr wie ich und der kann mir Dinge sagen, von denen ich selbst noch nichts weiß. Deswegen wäre so meine Grundvoraussetzung oder mein Wunsch für diese Predigt heute, dass wir vielleicht nicht unser Leben hinterfragen, aber bereit sind, unser Leben Gott hinzuhalten. Weil das so eine gute, gesunde Herzenseinstellung ist, dass wir uns nicht an Dingen festklammern wollen und sagen, das gehört mir und ich lasse Gott nicht rein, sondern vielleicht gerade die Lebensbereiche, wo du Angst hast, sie zu Gott zu bringen, dass du da einfach so eine Gelassenheit entwickeln kannst, zu sagen, sie einfach nur Gott hinzulegen und zu wissen, dass er das Beste für dich bereithält. Ich selbst bin auch ein totaler Freund von Lebensgeschichten, weil ich immer finde, dass so biblische Wahrheiten so an Menschen einfach dann wirklich lebendig werden. Und so selbst bin ich auch zum Glauben gekommen. Ich hatte in der Schule ganz viel gehört und wusste irgendwann im Endeffekt auch schon, worum es im Christentum geht. Aber als ich dann so wirklich von Menschen gehört habe, die eine Begegnung mit Gott hatten, da bin ich dann hellhörig geworden. Deswegen habe ich uns auch heute Morgen mal zwei Lebensgeschichten aus der Bibel mitgebracht, an denen sehr gut zu erkennen ist, was mir wichtig geworden ist. Die eine Story kennen wir eigentlich schon ziemlich, Saulus zu Paulus, vom Verfolger zum Gemeindegründer. Das ist eben so eine Geschichte, die kennt eigentlich jeder und ist so ein Paradebeispiel für, wie so ein Verfolger Christi so selbst zu einem der größten Gemeindegründer wurde. Und ich will so ein paar Etappen seines Lebens mal kurz mit euch durchgehen. Saulus, der eben dann später auch eine Namensänderung durchgemacht hat zu Paulus, war ursprünglich einer der eifrigsten Verfolger, die wir zumindest im Neuen Testament, die uns dort begegnen, der Christen. Und da bin ich auch in der Vorbereitung der Predigt auf einen Vers gestoßen, da kann man das ganz gut erkennen. In Apostelgeschichte 9, Vers 1 steht nämlich Folgendes. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Also der ist da nicht nur hingegangen und hat gesagt, hey, du, ich habe da einen Auftrag, ich will mal gucken, dass das hier, dass diese Sekte da jetzt nicht außer Kontrolle gerät, sondern der war so richtig wütend, der war so richtig aufgebracht. Und das sagt uns auch was über die Herzenshaltung von Paulus. Also den hat es nicht nur ein bisschen gestört, sondern dem ging das so richtig auf die Nerven, was dort diese Christen dort trieben mit seinem Glauben. Und auf dem Weg nach Damaskus, um weitere Christen zu verfolgen, hatte er eine dramatische Begegnung mit Jesus. Das heißt, dieser Jesus, den er verfolgen möchte, beziehungsweise die Nachfolger von Jesus, dieser Jesus begegnet ihm selbst. Was ich auch so schön finde eigentlich an dieser Geschichte, ist, dass Jesus sich ja zu den verfolgten Christen stellt und ihn ja auch fragt, hey, warum verfolgst du mich? Das heißt, Jesus identifiziert sich direkt mit den verfolgten Christen. Das führt dann auch zu Paulus' Umkehr von seinem Weg. Er wird auch geblendet, das heißt, er sieht nichts mehr und ist dann auch darauf angewiesen, dass andere Menschen ihn eigentlich dann zu einem Ort bringen. Und dort erlebt er auch Heilung durch einen Jünger Jesus, durch den Ananias. Auf den kommen wir dann auch später nochmal zu sprechen. Und von da an beginnt er das Evangelium zu verkünden und Gemeinden zu gründen. Und das Spannende bei Paulus ist ja, der hat jetzt ja nicht nur aus persönlichen Motiven Christen verfolgt, sondern es war total eng verbunden mit seiner religiösen Überzeugung. Das fällt mir auch manchmal auf, wenn man so in Gemeinden oder auch mit anderen Christen so über die Pharisäer spricht, wie leicht es einem fällt, dann sich da zu distanzieren und zu sagen, oh Mensch, was die alles gemacht haben. Aber selbst manchmal in diese Falle tappt uns gar nicht merkt, weil man seine eigenen persönlichen Überzeugungen dann da auch mit reinfließen lässt. Und bei Paulus war das ganz eng verbunden. Er hatte diesen persönlichen Eifer, was wir auch gelesen haben, aber es war total gedeckt mit seiner religiösen Überzeugung. Und Jesus verwandelt eigentlich diesen engagierten Hass, den Menschen schaden zu wollen, in genau das Gegenteil. Nämlich zu dem größten Antrieb von Paulus. Das heißt, wir können hier ganz klar sehen, Paulus hatte eigentlich für sein eigenes Leben einen ganz anderen Plan. Der war zwar irgendwie schon ähnlich, nur eigentlich einmal genau umgedreht zu dem, was Paulus selbst vorgehabt hat. Das Spannende aber, was ich bei Paulus sehe, ist ja, dass wir einerseits diese heroische Seite haben, die in den Gemeinden sehr oft ja erwähnt wird, so ein Vorbild des Glaubens, der Gemeindegründer, der durch die Welt gereist ist und hier all diese Gefängnisaufenthalte und die Folter ertragen hat. Wir finden aber auch diese strenge, ermahnende Seite in den Briefen, wo er immer wieder die Gemeinden, die er gegründet hat, eigentlich denen nachgeht und sie darauf hinweist, wo die Dinge nicht so gut laufen, wo er auf Fragen eingeht und dort schon wirklich so ein Gemeindelehrer ist und da auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Mir ist dann aber jetzt auch nochmal wirklich wichtig geworden, so diese persönliche, verletzliche Seite von Paulus, die wir auch in den Briefen finden. Und meine Predigt heißt, erkenne die Vision Gottes über deinem Leben. Und ich bin mir sicher, Paulus kannte die Vision Gottes über seinem Leben und konnte deswegen auch vieles von dem, was ihm widerfahren ist, zumindest besser einordnen und damit umgehen. Wir finden nämlich zwei sehr spannende Verse, die ich euch mitgebracht habe. Einer steht in Apostelgeschichte 9, Vers 16. Da steht erstmal nur, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. In dem Fall ist es recht wichtig, den Kontext zu kennen. Das ist nämlich genau eine Antwort Gottes an den Jünger Ananias, der Paulus sein Augenlicht wiedergeben soll. Also Gott gibt ihm eigentlich den Auftrag, hey, geh da und dahin, bete für diesen Paulus und dann wird er sein Augenlicht wiederbekommen. Und ich glaube, wir können uns alle eins machen mit Ananias, der das eigentlich jetzt nicht so toll fand, der gesagt hat, hey, ist das nicht eigentlich gerade was Gutes, dass dieser Verfolger jetzt gerade nichts mehr sieht? So, da sieht man auch, wie er eigentlich mit Gott so ins Gespräch geht und sagt, hey, du weißt doch, was der alles gemacht hat. Was der alles tut, wen er alles verfolgt, der schadet uns doch so, warum sollen wir dem was Gutes tun? Und Gott antwortet ihm und spricht in dem Fall Ananias eigentlich die Lebensberufung des Paulus zu und erklärt ihm, warum er sein Augenlicht wiederbekommen soll. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und an dem zweiten Bibelvers bin ich zu der Überzeugung gekommen, auch wenn der noch mal in einem anderen Kontext steht, den ich euch auch gleich erkläre, dass Paulus das wusste. Dass Paulus wusste, was Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Weil Paulus selbst schreibt im 2. Korintherbrief, und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich finde es so schön, wie man eigentlich an der Lebensgeschichte des Paulus so einen Bogen erkennen kann. Weil wenn wir jetzt nur den ersten Vers haben, könnten wir ja schon sagen, krass, so Paulus hat jetzt keine guten Sachen gemacht, hat es aber ja schon aus so einer Überzeugung getan, ja eigentlich für Gott. Also er wollte ja diese Menschen verfolgen, logischerweise, vielleicht auch manchmal aus persönlichen Gründen, aber vor allem, weil er diese Sekte ja einschränken wollte, weil er als jüdischer Gläubiger wusste, dass das seiner Meinung nach Blasphemie war, dass das Gotteslästerung war, was dort diese Christen verkündigt haben. Das heißt, dann kann man ja schon sagen, hey, okay, Gott straft ihn jetzt in der Hinsicht und sagt, ich lasse ihn jetzt leiden um meines Namens willen. Aber wenn wir uns dann anschauen, wie Paulus auf all diese Verfolgungen reagiert, und er schreibt hier selbst von den Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, etliche Gefängnisaufenthalte, dass er schreibt, darum habe ich daran wohlgefallen. Es gibt ja noch ein paar mehr Passagen, wo Paulus irgendwie ja auch so ein bisschen in die Richtung tendiert zu sagen, hey, sterben ist mein Gewinn. Also man merkt, wo ich manchmal auch so da sage, kann ich manchmal jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das genauso sehe wie Paulus, aber da auch merkt, dass Gott da mit ihm einen ganz, ganz besonderen Weg gegangen ist. Und der Kontext eben von dem zweiten Vers, der geht darum, dass Paulus von einem Stachel im Fleisch sprach. Das ist manchmal ein bisschen dieses Bibeldeutsch, wo man einfach überlegen kann, boah, was meinte er damit? Man könnte es mal einfach freideutsch jetzt übersetzen in der Jugendsprache, der hat einfach so ein richtiges Problem, was ihm richtig auf die Nerven gegangen ist und der überhaupt keine Lust darauf hatte. Und die Bibel schreibt auch davon, oder Paulus schreibt selbst davon, dass er irgendwie auch weiß, dass es dafür da ist, dass er sich nicht überhebt. Dass bei allem, was er tut, er demütig bleibt und weiß, auf wen er angewiesen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr etwas habt, wo ihr sagt, hey, damit habe ich irgendwie zu kämpfen, das geht einfach nicht weg. Ich bete dafür, ich lege das Gott immer wieder hin und irgendwie geht es nicht weg. Ich habe da auch so ein paar Themen in meinem Leben, die immer gerade dann wieder auftauchen, wenn ich sie schon fast wieder vergessen habe und mir dann auch manchmal denke, Gott, warum? Warum lässt du es zu? Aber mich auch manchmal eins machen kann damit, dass es mich eigentlich zu Gott zurückzieht. Dass ich dann wieder feststelle, hey, ohne Gott geht's halt nicht. So, ich brauche Gottes Wunderwirken an meinem Leben. Und Paulus hat eben dreimal, schreibt er explizit, Gott wirklich darum angefleht eigentlich, zu sagen, nimm mir das weg, nimm es bitte weg. Wo ich mir auch wieder sagen kann, hey, gerade so ein Gemeindegründer, der Christen dann eigentlich gerettet hat, der Gemeinden gegründet hat und auch wirklich bereit war, sein eigenes Leben demütig werden zu lassen, ins Gefängnis zu gehen, gefoltert zu werden für diesen Gott, dass Gott dann immer noch gesagt hat, hey, ich lasse es an dir, damit du demütig bleibst. Und Paulus mit Dankbarkeit eigentlich reagiert und sagt, hey, darum habe ich daran wohlgefallen. Und ich glaube auch wirklich, dass Paulus nur so reagieren konnte, weil er wusste, dass das diese Lebensberufung für ihn war. Dass er ein Beispiel sein konnte für viele andere Gläubige, aber dass vieles von dem, was er erreicht hat, nur über diesen Weg möglich war. Das heißt, die Lebensberufung des Paulus stand im sehr starken Kontrast zu dem, was er ursprünglich selbst gedacht hatte. Gott hat ausgesprochen über Paulus, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und das ist Realität geworden im Leben von Paulus. Und Paulus hatte sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen, genauso wie wir auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, mit den Dingen, die in unserem Leben passieren, umzugehen. Aber Paulus hat sich dafür entschieden, diesen Weg gemeinsam mit Gott zu gehen und ihn nicht in Vorwurf umzuformulieren, sondern zu sagen, hey Gott, dann hat das einen Sinn und diesen Weg möchte ich mit dir gehen. Es gibt noch eine zweite, etwas kürzere Lebensgeschichte, weil von der wissen wir noch gar nicht, also von der wissen wir gar nicht so viel. Paulus selbst hat ja super viele Briefe geschrieben, das heißt, da ist unser Wissensschatz ein bisschen größer, aber ich finde die Geschichte nicht weniger interessant. Die zweite Person, die ich euch mitgebracht habe, ist Johannes der Täufer. Da hat man jetzt vielleicht nicht so die coole Umkehr von dem zu dem, aber es gibt eigentlich eine schöne Bezeichnung für ihn, nämlich die Stimme in der Wüste. Und eben die Geschichte von Johannes dem Täufer ist eigentlich eigentlich schon eine ziemlich coole Wundergeschichte. Also lest das gerne mal am Anfang des Lukas-Evangeliums nach. Ich habe das gar nicht so präsent gehabt, als ich das nochmal durchgegangen bin, was da eigentlich alles passiert ist, was da schon vor seiner Geburt anfing, nach seiner Geburt weiterging, bei seiner Namensfindung. Da habe ich euch auch nochmal drei Verse mitgebracht, auf die ich kurz eingehen möchte. Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes dem Täufer, die war schwanger mit ihm und ist auf Maria gestoßen, also die Mutter von Jesus. Und im Babybauch hat Johannes schon angefangen zu reagieren. Das heißt, er hat schon, wäre jetzt ein bisschen frei interpretiert, aber man sieht, er hüpft in ihrem Bauch. Und ich glaube, wenn das jetzt auch hier geschrieben steht, dann muss das ja so doll gewesen sein, dass die Leute das im Nachhinein noch erzählt hatten, dass dann auch Lukas das aufgeschrieben hat. Das heißt, wirklich, Elisabeth hat gemerkt, hey, dieses Baby feiert gerade eine kleine Party, als es auf diesen Jesus im Babybauch trifft. Das heißt, da merkt man schon, hey, da passiert irgendwas. Weiter geht der Vers sogar damit, dass Elisabeth in genau dem Moment, wo Johannes eigentlich die kleine Babyparty feiert, vom Heiligen Geist erfüllt wird und anfängt, über Maria etwas auszusprechen, anfängt eine Prophezeiung loszusagen über Maria und Jesus. Der zweite Vers steht in Lukas 1, Vers 66. Da steht, und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen, sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Kontext hier ist auch wieder, das war jetzt diese Namensgebung über Johannes. Weil das war auch eine kleine Wundergeschichte, eben wie es dann dazu kam, dass dann einerseits Elisabeth auf dem Herzen hatte, ihren Sohn Johannes zu nennen. Und da gab es dann auch, das könnt ihr dann gerne nachlesen, dass sein Vater zu dem Zeitpunkt stumm war oder nicht reden sollte. Und er hat dann aber bestätigt, dass das Kind Johannes heißen sollte. Und da waren alle total verwirrt. Und da lesen wir auch in der Bibel, dass sie gesagt haben, aber bei euch in der Familie heißt doch keiner Johannes. So, warum nennt ihr den jetzt so? Das heißt, da sieht man, dass das noch viel normaler war, halt aus der Geschichte oder aus der eigenen Familienhistorie dort diese Namen zu nehmen oder Namen weiterzugeben. Das heißt, die haben auch schon die Umstehenden gemerkt, hey, irgendwas ist besonders an diesem Kind. So, das heißt, denen ist es wichtig, dem einen Namen zu geben, den Gott für dieses Kind ausgesucht hatte. Und weiter lesen wir dann auch in Lukas 1, Vers 80. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Und kurz vorher lesen wir noch, dass der Vater von Johannes prophetisch auch für ihn gesprochen hat und ihm seine Lebensberufung so gesehen in die Wiege gelegt hat. Wir wissen jetzt eben gar nicht mehr so viel mehr, weil es jetzt ja auch ein kurzer Zeitabschnitt ist mit, er lebte in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht, was da in dieser Zwischenzeit passiert ist, wie Johannes so drauf war. Da wissen wir eben über Paulus deutlich mehr. Aber was ich spannend finde, wir finden trotzdem das Gleiche, was ich euch bei Paulus gezeigt habe, mit dieser Lebensberufung und der Art und Weise, wie Johannes darauf reagiert hat. Das finden wir in der Bibel. Wir finden nämlich in Maleachi 3, Vers 1, also im Alten Testament, folgenden Vers. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Das finden wir bereits im Alten Testament. Und das Spannende ist, dass Jesus in Lukas 7, Vers 27 genau hier diese Schleife dreht von diesem Vers aus dem Alten Testament hin zu Johannes. Das heißt, Jesus selbst spricht diesen Vers Johannes zu und sagt, in Johannes, dem Täufer, ist dieser Vers zur Erfüllung gekommen. Das heißt, die Lebensberufung des Johannes wurde schon deutlich früher ausgesprochen. Dieser Weg war schon deutlich früher vorbereitet und Johannes hatte diese Entscheidung, sich dort eins zu machen mit dem, was Gott über seinem Leben ausgesprochen hat. Jetzt ist auch die Frage, wie ist Johannes denn damit umgegangen? Weil wir können auch sehen in Markus 1, Vers 7, dass er eben in der Wüste war und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Der Kontext ist ja auch wieder, dass Johannes ja richtig viele Menschen getauft hat. Das heißt, die Menschen sind fast schon zu ihm hingepilgert und haben gesagt, ah, da passiert was, das ist irgendwie was Spannendes, was macht denn dieser Mensch? Der ist irgendwie interessant, das ist ein großer Prophet. Und Johannes hat ganz viele Menschen getauft und hatte ganz viel Aufmerksamkeit auf sich als Person. Das heißt, da können wir auch wieder sagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem Leben, aber auch wenn viele Leute mir persönlich gute Dinge zusprechen, dass ich schon merke, wie so mein Ego sich da so ein bisschen aufbauscht, wo ich dann so merke, so Mensch, so ich bin derjenige, ich hab's doch drauf. Wir wissen nicht, ob das bei Johannes auch der Fall war, aber wenn da so eine große Menschenmenge vor dir steht und sie dir eigentlich fast an den Lippen hängen und alle von dir getauft werden sollen, dass das Risiko zumindest da ist, dass Johannes so hätte reagieren können, dass Johannes so hätte werden können, zu sagen, ach, was brauche ich denn hier irgendwie auf wen anderen zuweisen, die Leute kommen ja zu mir, so ich bin doch der Tolle. Wir sehen aber, dass er sich wieder eins macht mit dieser Berufung, die über seinem Leben stand. Weil er wusste, all diese Aufmerksamkeit, die gerade auf ihm liegt, die gerade bei ihm liegt, diese ganzen Menschen zu ihm kommen, die sollen eigentlich nicht zu ihm persönlich kommen, sondern er soll sie eigentlich weiterverweisen. Er soll eben dieser Bote sein, der den Weg vorbereitet. Und das können wir hier sehen und er hat den Menschen wirklich beigebracht. Leute, ich bin nicht derjenige, auf den ihr warten sollt. Ich bin nicht dieser Messias, sondern es kommt einer nach mir und da hätte er ja auch aufhören können. Das heißt, er hätte sogar eigentlich sagen können, einfach hier Pause, da kommt noch einer, einfach ein bisschen warten, das wird schon noch. Aber er ist sogar den Schritt weitergegangen zu sagen, sich selbst als nicht mal würdig zu bezeichnen, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Dort merkt man dann vielleicht doch wieder, was persönlich aus dem Johannes rausspricht, so dieses sich selbst niedrig stellen und sagen, ich bin nicht würdig. Ich finde es wieder schön, dass Jesus ihm da ja auch begegnet ist und sich von ihm hat taufen lassen. Das heißt, Jesus ist dann auf ihn zugegangen und hat gesagt, hey, und du bist würdig, mich zu taufen. Und Johannes war ja, das ist auch der Kontext, in dem Jesus nochmal diesen Maleachi-Vers eigentlich ihm zugesprochen hat, ein total bekannter Prophet und eine interessante Person. Und wir können in Matthäus 11 auch lesen, dass er sogar eigene Jünger hatte. Das heißt, er hatte eine eigene Anhängerschar, die ihm explizit nachgegangen ist und gesagt hat, hey, wir möchten deinen Dienst unterstützen, wir möchten von dir lernen, das, was du tust, ist interessant. Und es war auch zu der Zeit recht normal, dass so Gelehrte oder so inspirierende Persönlichkeiten sogenannte Schulen um sich drumherum hatten. Einfach Personen, die sich denen angehängt haben und gesagt haben, die Lehre, die du vertrittst, die finde ich besonders spannend, von der möchte ich mehr hören. Und dort möchte ich einfach mit dir unterwegs sein und dich auch unterstützen. Und wir lesen eben in Matthäus 11, Vers 2 bis 3, dass Johannes selbst im Gefängnis saß. Also da können wir auch wieder sehen, die Geschichte ist jetzt nicht unbedingt gut für ihn ausgegangen. Wir wissen ja, ein Teil von uns weiß wahrscheinlich auch, wie die Geschichte ganz ausgegangen ist. Das heißt, am Endeffekt kann man auch sagen, Johannes hat jetzt persönlich nicht so viel von seiner Lebensgeschichte da gehabt oder dann rausgezogen. Aber er wusste, welchen Weg er gehen sollte. Und das Spannende ist ja, wir kennen ja diese gesamte Taufgeschichte. Das heißt, er tauft Jesus, dort kommt eine Stimme vom Himmel und spricht einfach diese mächtigen Worte. Das heißt, Johannes muss ja eigentlich gewusst haben, was dort passiert ist. Muss sich ja bewusst gewesen sein, wen er da getauft hat. Und er hat ja das als seine Lebensberufung gehabt, den Weg zu bereiten und zu sagen, da kommt einer nach mir. Und ich bin mir sehr sicher, dass er auch in dem Moment, als Jesus bei ihm war, wusste, dass Jesus dieser Messias ist. Das Spannende ist, und da kann ich mich wieder mit eins machen, weil ich mich da sehr gesehen fühle, dass er aus dem Gefängnis heraus seine Jünger zu Jesus schickt. Es ist ja spannend, warum schickt er die denn? Will er ihm irgendwie sagen, hey, mach weiter, ich habe den Weg bereitet, ich glaube an dich, du wirst dein Ding machen, ich bin so stolz darauf, dass ich den Weg für dich bereitet habe. Nee, er gibt ihnen eigentlich die Frage mit, hey, fragt ihn, ob er derjenige ist, auf den wir warten sollten oder ob noch jemand anderes kommt. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen unklar, wie er genau im Gefängnis zu diesen Gedanken gekommen ist, aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass da so Gedanken in ihm angefangen haben zu arbeiten, so dieses, hey, bin ich mir wirklich sicher? Habe ich mich nicht vielleicht getäuscht? Bin ich hier gerade wirklich aus einem guten Grund im Gefängnis oder bin ich hier gerade irgendeinem Schwindler auf den Leim gegangen? So dieses plötzlich, dieses Zweifelnde. So Jesus war bei ihm, er hat Jesus getauft, er hat es mit eigenen Augen gesehen. Das sehen wir aber bei den Jüngern auch immer wieder. Dann geht ein bisschen Zeit ins Land und das erlebe ich wieder bei mir persönlich auch. Dann geht wieder ein bisschen Zeit ins Land Und dann schleichen sich so diese kleinen Lügen ein, so dieser Zweifel, so dieses Vergessen. Und genau das hat Johannes auch erlebt. Und das finde ich eigentlich so toll, dass jemand, der eigentlich, also toll für uns, jetzt vielleicht nicht so gut für ihn, einer, der, wo schon die Lebensberufung im Alten Testament stand, wo Jesus ihm das zugesprochen hat, der Jesus selbst persönlich getauft hat, dass selbst so jemand ins Zweifeln gerät. Und das lässt uns auch einfach wieder ganz klar sehen, hey, es ist irgendwo menschlich zu zweifeln. Selbst wenn wir unsere Lebensberufung kennen, selbst wenn wir wirklich in dem unterwegs sind, was wir tun, ist es normal zu zweifeln und mit diesen Zweifeln zu Jesus zu kommen. Er selbst konnte es körperlich halt nicht machen, das heißt, er hat halt seine Jünger geschickt. Und deswegen meine ich, lest das gerne mal nach, weil es ist auch spannend, wie Jesus darauf antwortet, aber das wäre jetzt auch alles zu viel und das geht ja auch an dem vorbei, was ich uns heute mitbringen wollte. Was mir dann nochmal wichtig war, Paulus und Johannes wussten nicht genau, was sie in ihrem Leben zu erwarten hatten. Und ich bin mir sogar sehr sicher, dass beide eigentlich ganz andere Pläne für ihr Leben hatten. Bei einem Paulus wissen wir es sehr, sehr sicher. Bei einem Johannes wissen wir das jetzt nicht genau. Aber die Bibel spricht ja auch davon, dass er ganz große Zeit seines Lebens ja in der Wüste verbracht hat. Ist jetzt mal, unterstelle ich ihm einfach mal, dass er sich vielleicht auch manchmal in der Wüste dachte, so, hätte vielleicht schon Lust, was anderes zu machen oder vielleicht habe ich eigene Träume, eigene Ambitionen, aber er ist dem nachgegangen, was Gott für ihn bereitgehalten hat. Das heißt, was die beiden vereint, ist, dass sie tief in ihrem Inneren wussten, dass Gott etwas mit ihrem Leben vorhat und sie diesen Weg gemeinsam mit Gott gegangen sind. Und das spricht uns auch so unsere persönlichen Wünsche, unsere persönlichen Gedanken, das, was wir gut können, unsere Talente, das spricht dem Ganzen nicht entgegen, dass wir jetzt sagen, oh, ich muss das jetzt alles ablegen, muss jetzt was ganz anderes machen. Das waren jetzt einfach zwei sehr große und vielleicht auch krasse Lebensgeschichten. Da spielt vielleicht auch eben wieder die Predigt von letzter Woche mit rein, dass manchmal die Veränderung eigentlich wirklich im Kleinen, im Alltag, in dem Job, den man sowieso ausübt, in der Familie, in der man sowieso verankert ist, in der Schule, wo ich unterwegs bin, das widerspricht sich nicht. Aber meine Aufforderung heute Morgen ist einfach, dass wir uns nochmal ganz neu aufmachen, einerseits als Gemeinde, als Familienmitglied, aber vor allem als Kind Gottes, sich neu dieser Vision zuzuwenden, die ich vielleicht schon kenne über meinem Leben. Vielleicht ist es ja auch so, dass ihr bestimmte Dinge in eurem Leben habt, wo ihr wisst, hey, eigentlich hat mich Gott dazu berufen. Eigentlich hat mir Gott was aufs Herz gelegt. Und irgendwie schleiche ich mich da so drumherum und habe da so meine Zweifel und Ängste und Sorgen und sage, ach, aber was ist, wenn es nicht wird? Was ist, wenn es nicht passiert? Wir sehen bei Johannes wieder als Ermutigung, genau das ist passiert. Er hat eigentlich seinen Dienst getan und ist trotzdem ins Zweifeln gekommen. Das heißt, wer wären wir, wenn wir das nicht auch tun würden, wenn wir nicht auch dann in Zweifel kommen? Aber da ist wirklich diese Aufforderung, sei einfach mutig und geh los. Und geh diesen Weg mit Gott, weil das, was passieren wird, ist dann eben Gottes Wille. Und da dürfen wir uns einfach mit eins machen und dürfen da sehr gelassen sein. Ich bin auch ein Freund davon, das Ganze dann aber auch immer praktisch zu machen. Jetzt ist einfach meine persönliche, wie ich es auch in meinem Leben erlebt habe, wenn es praktisch wird, kann ich es mitnehmen für mich zu Hause. Sonst ist es manchmal so, dass es eben wieder in Vergessenheit gerät. Deswegen möchte ich euch an meinem eigenen Leben mitgeben, wie ich dort diese Inspiration oder diese Verse oder diese Berufung für mich erlebt habe. Zwei Wege, wie das gehen, möchte ich euch jetzt gerade dann genauer vorstellen. Das eine ist Gottes Wort, die Bibel. Ich bin sehr überzeugt, dass ihr als Gnadenkirche auch immer wieder erlebt, aber auch fest glaubt, dass Gottes Wort lebendig ist und zu euch spricht und zu dir spricht und zu mir spricht. Und das Coole ist, ich hatte gestern bei einem Umzug von Freunden das Gespräch mit einer Person, die ich noch nie gekannt habe. Da sind wir auch über die Bibel ins Gespräch gekommen. Er war selbst Christ und dann sind wir auf dieses Gleichnis von den Samen, die ausgesät werden, zu sprechen gekommen, wo es ja dann auch heißt, und manche Samen sind aufgegangen, manche wurden überwuchert. Und das war dann eigentlich ganz witzig, weil dann haben wir so darüber gesprochen, er dann so zu mir, boah, und weißt du was ich richtig cool an dem Gleichnis finde? Ich dann so, nee, erzähl's mir gern. Und er dann so, ich habe das schon so oft gelesen, ich habe es in der Schule gehört, immer wieder, aber irgendwann gab es diesen Moment, da hat's Klick gemacht. Und ich fand's so witzig, weil ich in dem Moment genau wusste, was er meinte. Dass es manchmal genau das ist, wo ich sagen würde, das ist dieses lebendige Wort. Dass Dinge, die wir eigentlich schon fünfmal gelesen haben, Dinge, wo wir sagen, die kennen wir eigentlich schon, und plötzlich sprechen die zu mir. Und plötzlich passen die in mein Leben rein. Und plötzlich sehe ich mich da drin wieder und sage, hey, genau das ist es, warum ich die Bibel lese. Weil sie zu mir spricht, weil Gott selbst zu mir spricht. Und er dann auch berichtet hatte, dass in dem Moment er sich plötzlich mit jeder dieser Station eins machen konnte. Dass er nicht gesagt hat, oh, ich bin jetzt dieses eine Samenkorn, aber gesagt hat, er hat in seinem Leben genau diese unterschiedlichen Stadien mitgemacht. Das Samenkorn, was kaum aufgegangen ist, dann das, was größer wurde und überwuchert wurde. Und das fand ich einfach schön. Und genau das habe ich auch in meinem eigenen Leben erlebt. Und ihr seht den kleinen Teilvers unten, den ich da eingeblendet habe. Manche wissen vielleicht schon, welcher Vers das ist oder aus welchem Vers der stammt. Und es ist eben so etwas, was so über meinem Leben steht. Weil mir selbst ist dieser Vers zugesprochen worden, als ich als Baby getauft wurde. Also meine Eltern haben mich taufen lassen und der Vers wurde mir dann zugesprochen. Aber ich habe das ziemlich lange vergessen. Also das hat für mich in meinem Leben jetzt keine große Rolle gespielt. Dann war es aber ganz spannend, dass meine Frau, die ich damals schon gekannt hatte, sich als Erwachsener hat taufen lassen. Und ihr wurde auch genau derselbe Vers, der mir bei meiner Taufe zugesprochen wurde, wurde ihr zugesprochen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, weil ich mich selbst den Vers jetzt nicht so parat hatte. Und das ist uns dann irgendwann aufgefallen, so in unserer weiteren Kennenlerngeschichte, dass wir da festgestellt haben, hey, das ist ja schon eigentlich ganz witzig. So, also gesagt haben, ich bin auch so ein Mensch, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber das hat mich schon irgendwie bewegt und es hat zu mir gesprochen. Und dann das Spannendste war, uns beiden war es so ganz wichtig, eigentlich unsere Beziehung bzw. unsere Ehe, weil wir wussten, hey, wir wollen, dass der nächste Partner wirklich der ist, den wir auch, also dass wir uns gegenseitig dann auch heiraten, dass das so unter Gottes Fundament steht. Das heißt, wir haben da so wirklich mitgerungen und gesagt, Herr, es soll wirklich, wir brauchen eine Bestätigung, dass das wirklich von dir ist. Und sind da wirklich diesen Weg gegangen. War nicht immer leicht, weil eigentlich im Endeffekt hat man ganz lange gar nichts gehört. Das war dann schon sehr frustrierend, wo man sich irgendwann entscheiden musste, hey, laufe ich jetzt meinem eigenen Wunsch noch nach, dass es funktioniert? Oder vertraue ich Gott wirklich und lege es ihm hin? Und so war es dann, dass ich, als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber dann in der Mittagspause so irgendwie frustriert durch die Innenstadt geschlappt bin, eigentlich was essen gehen wollte, bin ich so an einer Kirche vorbeigelaufen und ich dann so, na gut, vielleicht hilft es jetzt mehr wie der Döner, danach bin ich sonst eh wieder nur sehr müde und habe mich da dann reingesetzt und habe einfach angefangen eigentlich zu beten, so ein bisschen meinen Frust rauszulassen, gesagt, hey Gott, das sind jetzt schon so ein paar Monate, du siehst doch eigentlich, ist es uns wichtig, warum sagst du nichts? Und das war dann in dem Moment wirklich, also so kann ich es nur von mir selbst sagen, dass ich plötzlich angefangen habe zu reden und dieser Gedanke und das, was ich ausgesprochen habe, kam nicht von mir und das war recht schnell ich dann so und in 3 Tagen schickst du mir Josua 1, Vers 9 so präsent über den Weg, dass ich nicht anders sagen könnte, als dass es von dir kommt. Meine Reaktion direkt war, habe ich das gerade wirklich gesagt? Also wo für mich ganz klar war, hey, da hat Gott mich wirklich dazu gebracht, da hat der Heilige Geist aus mir gesprochen und ab dem Zeitpunkt ist das Stresslevel in meinem Leben ein bisschen nach oben gegangen, weil ich diesen Vers versucht habe, überall zu finden. Das heißt, ich bin in die sozialen Medien ganz fleißig durchgescrollt, habe gesagt, irgendwo muss der doch mal auftauchen. Spannenderweise ist er gar nirgends aufgetaucht, obwohl der Vers ja eigentlich schon recht bekannt ist. Habe ja vorhin erwähnt, dass ich jetzt seit 3,5 Jahren verheiratet bin. Es war ganz spannend, weil am Sonntag danach, also in dem Gottesdienst, kam dann eben unsere Moderatorin nach vorne und hat am Ende eigentlich gesagt, heute habe ich euch noch meinen Lieblingsvers mitgebracht, hatte ich heute Morgen auf dem Herzen, war dann Josua 1,9, ich dann so innerlich, hat geklappt. Aber da einfach auch gemerkt habe, hey, dieser Vers, der steht irgendwie über meinem Leben und das spricht irgendwie zu mir. Vor allem dieser Teilvers, den ich da mitgebracht habe, dieses, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Und das hat mir in meinem Leben immer wieder Kraft gegeben, weil ich schon so ein Mensch war, der eigentlich so dazu tendiert, immer wissen zu wollen, so, ist das jetzt richtig, Gott, ist das richtig, bist du da dabei, soll ich den Job wechseln, soll ich Theologie studieren? Und dieser Vers da eigentlich immer wieder zu mir spricht und sagt, hey, also dass ich weiß, Gott ist bei mir, egal, wo ich hingehe. Und wenn ich ihn mitnehme, ist er bei mir. Ist jetzt aber wieder kein Rat, wo ich sage, das kann ich jetzt jedem so weitergeben, sagen, wenn mich ein Freund fragt, hey, was würdest du in meiner Situation tun? Dass ich sage, oh, so erlebe ich es, mach einfach mal und wird schon. Und dass das aber mein persönlicher Zuspruch ist für mich, wo ihr einen anderen Zuspruch haben könnt. Und das ist genau das so, wie ich es in meinem Leben erlebe. Und ich glaube auch, dass ihr bestimmt immer wieder Verse habt, die euch vielleicht begegnen, die euch irgendwie besonders ansprechen. Und wenn ihr das noch nicht erlebt habt, dann möchte ich euch ganz neu motivieren, wirklich in Gottes Wort reinzuschauen, in die Bibel reinzuschauen, und dort wirklich auch Gott zu bitten, euch solche Versen, solche Zusprüche zu schenken. Und das Zweite, was in dem ganzen Kontext da jetzt für mein persönliches Leben relevant war, war die Gemeinde. Also Kirche, wie die Gnadenkirche. Weil das Spannende ist, und das geht wieder einher mit dem Vers, den ich euch mitgebracht habe, dass recht viele Leute, mein Name ist Jonas, mich mit Josua ansprechen. Am Anfang habe ich da irgendwie so ein bisschen drüber geschmunzelt, so haha, immer noch korrigiert, aber mittlerweile ist das so oft passiert, dass ich irgendwie der Überzeugung bin, das muss fast mein Name im Himmel sein oder meine Eltern haben sich damals verschrieben. Das ist wirklich so, irgendwelche Leute sehen mich rufen von hinten, ah Josua, ich dann schon so mich so, ich darauf schon reagiere, weil es irgendwie so häufig passiert. Oder mir andere Leute schon zugesprochen haben, ah du bist so wie Josua. Das heißt so, diese Thematik steht über mir, aber wo ich eigentlich hinaus will, ist, dass eben das von anderen Leuten kommt. Von unseren Glaubensgeschwistern, von Brüdern und Schwestern, die Dinge in mir gesehen haben oder die Dinge in mir sehen, von denen ich selbst vielleicht noch gar nichts weiß. Die in mir noch am Entstehen sind oder womit ich vielleicht kämpfe und mich noch nicht eins machen kann, aber wo andere schon sehen, hey, genau das steht über deinem Leben. Was wir auch wieder bei Paulus und bei Johannes sehen, dass ihre Lebensberufung vorher ausgesprochen wurde und sie sich daran festhalten konnten und wussten, ey, darauf läuft's hinaus und ich kann dann mit diesen Herausforderungen umgehen. Und ganz kurz umrissen war es eben so, ich bin 2018 wirklich gläubig geworden, also davor war ich eben so ein bisschen christlich sozialisiert, aber habe ab dem Zeitpunkt wirklich dann Jesus angenommen und gesagt, hey, ich will mein Leben gemeinsam mit dir bauen und bin dann auch in die KF4 reingekommen und finde es so toll bei uns in der KF4, dass das wirklich so eine Gemeinde ist, wo man mitarbeiten kann. Mitarbeit ist vielleicht für den einen oder anderen, ich will nirgendwo mitarbeiten, aber die Türen sind offen und ich konnte mich überall reinhängen. Das heißt, ich habe in kürzester Zeit so das ganze Programm, was manche Leute vielleicht ein bisschen länger machen, versucht mitzunehmen. Ich habe irgendwie bei der Jugend mitgearbeitet, stand da auch recht schnell auf der Bühne, habe Musik gemacht und war so überall am Tun und Machen, bis ich irgendwann so nach 2,5 Jahren das Gefühl hatte, boah, irgendwie ist die Luft raus, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt ist irgendwie meine ganze Energie da überall reingeflossen und ich wusste gar nicht mehr so wirklich, wohin mit mir. Und bin dann erstmal aus allem raus, weil ich eben gemerkt habe, so ich bin irgendwie dem nachgegangen, was ich neu und spannend fand. Also ich bin irgendwie meinen Talenten nachgegangen und dem, was mir selbst auch Spaß gemacht hat. Aber hatte dann so das Gefühl, so irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das mein Platz ist. Und bin dann eben aus den meisten Diensten rausgegangen. Und das war dann für mich auch erstmal eine Challenge zu sagen, okay Gott, jetzt mache ich erstmal nichts mehr für dich. Und habe mich dann auch direkt schlecht gefühlt, wo ich auch mal lernen musste, hey, es geht nicht nur darum, irgendwie Sachen für einen selbst zu tun, sondern auch zu wissen, tue ich denn die Dinge, die Gott von mir will? Und so hat dann das ganze Thema mit dem Theologiestudium angefangen, bei mir zu arbeiten, wo ich dann auch auf die Gemeinde zugegangen bin, dass ich einerseits Theologie studieren möchte, aber andererseits den Bereich Evangelisation bei uns in der KF4 prägen möchte. Vor allem auch mit dem Fokus, die Gemeinden zu befähigen, also euch persönlich zu befähigen, mich persönlich zu befähigen, in unserem Alltag einfach über den Glauben zu reden. Weil man da auch in Gesprächen festgestellt hat, wie viele Leute da so Hürden haben und ihre Probleme haben, einfach offen zuzugeben, hey, ich bin Christ. Und da eher direkt schon Angst haben, dass da irgendwelche blöden Kommentare kommen. Genau das ist so mein Herzschlag und das ist so das, wo ich dem nachgehen kann, wofür ich auch Theologie studieren möchte. Um dort einfach auch selbst sprachfähig zu sein und mich da auch selbst voll zu investieren. Und in dem ganzen Prozess, als ich da auf die Gemeindeleitung zugegangen bin und ich so dachte, Mensch, jetzt hat Gott da mir was Spannendes gesagt, ist mir erstmal aufgefallen, dass in meiner Lebensgeschichte mir ganz viele Menschen schon zu dem Zeitpunkt, auch als ich frisch in die Gemeinde gekommen bin, so diese Begabung oder diesen Fokus auf Evangelisation zugesprochen hatten. Und es ist mir erst dann wieder eingefallen, als ich selbst auf den Trichter gekommen bin und mir dachte, Mensch, spannend, das habe ich ja noch nie gewusst, dass das vielleicht jetzt der Bereich sein kann, in den ich gehen soll. Und das hat mich auch wieder demütig gemacht, zu sagen, boah, hätte ich doch einfach mal den Leuten zugehört. Und hätte ich mal vielleicht oder wäre ich mal bereit gewesen, das auch einfach mal vielleicht so zu akzeptieren. Ich weiß nicht, wie ihr das manchmal erlebt. Es gibt ja, also in der Jugend ist ja manchmal so, wenn es heißt, hey, seid gern mal mutig und betet auch einfach um eure Lebensberufung. Das ist die größte Challenge und vor allem für Jüngere ist manchmal das überhaupt zu machen, weil Gott könnte mich ja irgendwohin nach Afrika schicken. Könnte ja passieren, so wenn ich bete, dann hat er es gesagt, dann habe ich ein ziemlich großes Problem, deswegen mache ich das lieber nicht. Und da auch schon solche Hürden zu haben, so boah, was ist denn, wenn Gott mir was sagt, was ich gar nicht will? Und da will ich eigentlich für werben, zu sagen, hey, das, was Gott für uns will, ist das, wo wir sein sollen, wo wir den größten Einfluss haben können und wo wir selbst auch, wenn es vielleicht von außen her nicht so toll aussieht, wo wir selbst eigentlich die größte Erfüllung finden können, weil Gott mit uns ist und dabei ist. Und das heißt, da habe ich selbst gelernt, hey, vielleicht manchmal auch wirklich auf meine Geschwister zu hören, auf die Gemeinde zu hören, anstatt immer nur in mir selbst alle Dinge zu bearbeiten und zu verdauen. Und so darf ich jetzt eben aktuell einer der Haupttreiber hinter dem Hoffnungsfestival Südwest sein. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht, da bin ich auch ehrlich, das ist mir auch ganz wichtig, weil immer wenn ich mit meinen Freunden rede, kann ich auch sagen, ich arbeite, ich studiere, ich mache noch das und da ganz oft die Reaktion ist, boah, das ist aber krass, was du alles kannst. Und am Anfang war ich so schon stolz drauf, aber mehr und mehr bin ich jetzt auch an dem Punkt zu sagen, ich freue mich auch, wenn das Festival rum ist, weil ich feststelle, meine Kraftreserven gehen auch so langsam zur Neige. Ich habe aber die Kraft, weil ich weiß, dass Gott mich hier reingestellt hat. Und das ist jetzt auch nicht immer so, dass ich sage, das ist immer nur die Freude und Spaß. Aber ich kann genauso sagen, hey, ich weiß, wofür ich es mache. Und ich weiß, dass Gott mir aufgetragen hat, mich da jetzt drum zu kümmern. Und das gibt mir wieder die Kraft und die Motivation, mich da auch reinzuhängen. Und aktuell vielleicht jetzt nicht ganz so viel Freizeit zu haben, wie ich es mir selbst manchmal wünschen würde. Und dieses Hoffnungsfestival steht ja unter diesem Slogan, damit deine Freunde und Nachbarn Jesus kennenlernen. Und das hat auch so gut gepasst, weil das genau meinem Herzschlag entsprochen hat. Ich möchte uns sprachfähig machen, ich möchte selbst sprachfähig werden, aber ich möchte auch, dass genau unsere engsten Leute, denen wir ständig im Hausflur begegnen, denen wir auf der Straße begegnen, dass die was in uns sehen, wo sie interessiert werden und sagen, hey, davon möchte ich mehr erfahren. Und hier ist das Hoffnungsfestival die perfekte Möglichkeit, um dort eben unsere Freunde und Nachbarn einzuladen. Und die zwei Verse, die mir da auch einfach persönlich ganz wichtig sind für genau diesen Dienst und die mich dort begleiten, mich ermutigen, die habe ich euch auch noch mitgebracht. Den ersten finden wir im ersten Johannesbrief. Dort steht, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das hilft mir persönlich einfach immer wieder, wenn ich so in dieses Tun und Machen komme und in diesen Produktivitätswahnsinn, eigentlich sich wieder selbst ein bisschen runterzuziehen und zu sagen, hey, im Endeffekt geht es wirklich um diese Liebe. Wie wir auch dann im Hohelied der Liebe hören, hey, Liebe ist sogar das Entscheidende, woran unsere Taten gemessen werden können. Und das Zweite ist eben so mein Treiber, warum ich mich auch da engagieren möchte, dass eben viele Menschen zum Hoffnungsfestival kommen. Das lesen wir im 1. Timotheus, wo einfach steht, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eine große Aufgabe, weil es gibt noch sehr, sehr viele Menschen, die noch nie was davon gehört haben, aber auch viele Menschen, die schon viel davon gehört haben, aber es vielleicht noch nie verstanden haben. Und genau das ist mein Herzschlag und das ist meine Motivation, dort nicht müde zu werden, mich dort rein zu investieren. Aber jetzt möchte ich auch nochmal den Bogen zurück zu euch spannen. Weil ich glaube wirklich von Herzen, Jesus beruft und Jesus ruft jeden einzelnen Menschen. Auf seine ganz persönliche Art und Weise. Manchmal ist diese Berufung dabei näher an dem dran, was man kennt. Das sehen wir auch bei Simon, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, die auch teilweise so Fischer waren. Also das heißt, die waren selbst so am Fischen und Jesus kommt und sagt, hey, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, so ein Teil der Berufung ist gleich geblieben, hat sich nur die Art und Weise geändert, was man jetzt genau fischt. Das heißt, das war dann schon so, dass sie sagen, so ein Teil von dem kannten sie schon ein bisschen. Aber manchmal war es auch ein bisschen weiter weg von dem, was man selbst bei sich gesehen hat. Und da ist Mose auch ein gutes Beispiel. Da kennen wir auch wieder die ganz große Geschichte, wo wir sagen, hat das Meer geteilt, boah Mensch, was ein Mann Gottes. Aber ganz am Anfang stand auch derjenige, der Gott zurückgesagt hat, ich kann nicht reden, nimm jemand anderen. Gott sagt, ich weiß schon, mit wem ich hier arbeiten möchte, so, du bist der Richtige. Aber ich kann einfach nicht reden. Und das heißt, da denke ich mir auch manchmal aus Gottes Perspektive, was er sich denken muss, ey, was soll ich denn noch mehr machen, als zu sagen, ich bin doch mit dir, ich unterstütze dich, ich bin bei dir. Aber wir so in unserer menschlichen Denkweise sind manchmal so, boah, aber ich habe Angst, wie kann ich denn zum Pharao kommen? Warum auch immer er jetzt ein Problem hatte mit der Art und Weise, wie er redet. Aber dass da wahrscheinlich schon Scham und Angst dabei war, wie er bei den anderen Menschen ankommt. Und da möchte ich uns einfach wirklich ermutigen und sagen, mach dich wirklich auf, dein Herzschlag nochmal neu mit Gottes Vision über deinem Leben zu verknüpfen. Die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen, während ich jetzt meine letzten zwei Gedanken noch mitgebe, weil ich euch noch am Ende nochmal ganz kurz mit zwei Arbeitsverweigerern, wenn ich es mal böse formulieren darf, einmal Mose, einmal Jona, mein Namensvetter, ermutigen möchte, weil die selbst ja ziemlich doll dabei waren, eigentlich dem entgegenzugehen, was Gott für sie geplant hatte. Mose, der eigentlich ziemlich viel gegenargumentiert hat und Jona, der sich eigentlich fast mehr Mühe gegeben hat, wegzulaufen, anstatt einfach mal kurz innezuhalten und zu sagen, okay Gott, dann lasse ich mich mal drauf ein. Also das heißt, Jona hat richtig viel Kraft investiert zu sagen, ich mache sogar genau das Gegenteil von dem, was du von mir willst. Und das Schöne ist, die Bibel gibt uns das jetzt nicht als so ein warnendes Beispiel zu sagen und seid nicht wie Jona hier und was ist mit ihm passiert und hier böse, böse, sondern dass eigentlich ich sehe, dass Gott kein Problem damit hat, wenn wir anfangen zu zappeln, wenn wir anfangen zu kreischen, sagen, oh, ich will das nicht, bitte, bitte nicht, sondern dass Gott einfach damit umgehen kann und Gott uns an der Hand nimmt und uns trotzdem in unsere Lebensberufung reinführen wird. Und genau das ist, was mich immer wieder ermutigt, wenn ich selbst manchmal das Gefühl habe, boah, ich weiß gerade gar nicht, was dran ist, ich weiß gerade gar nicht, was los ist, dann brauche ich gar keine Angst haben, sondern darf einfach wissen, Gott hält meine Hand und Gott wird mich führen, wenn ich einfach ruhig bin und ihm zuhöre. Abschließen möchte ich noch mit einem Gebet. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns wirklich ganz neu unsere Lebensberufung zusprichst. Ich danke dir, dass du mit uns bist in allem, was wir tun, in allem, was wir tagtäglich erleben. Und ich danke dir von Herzen, dass du all das kennst, was mich beschäftigt. Und ich möchte dich einfach wirklich bitten, dass du meinen Herzschlag einfach neu zu deinem Herzschlag machst und dass ich einfach erkennen darf, was du über mir siehst und was du in mir siehst. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du in den kommenden Wochen demjenigen, der es sich von Herzen wünscht, in deinem Wort neue Ermutigung schenkst und wirklich neuen Zuspruch schenkst darüber, was über diesem Leben steht. Und ich möchte dich auch wirklich einladen, Herr, dass du hier in der Gnadenkirche uns den Mut schenkst, aufeinander zuzugehen, uns unsere Stärken zuzusprechen, uns auf Dinge hinzuweisen, die wir in den anderen sehen, Herr, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig erbauen und dass die Gnadenkirche wirklich ein Ort sein darf, wo Menschen in ihrer Berufung wachsen. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir nachfolgen dürfen und danke dir für diesen heutigen Tag. Amen.